Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Das Auslandsmagazin an dieser Stelle ist fast immer eine Reise über Kontinente und in Konfliktgebiete. Heute machen wir mit dem großen Länderporträt Guinea eine Ausnahme. Der westafrikanische Staat mit seinen 12 Millionen Einwohnern steht exemplarisch für viele Probleme des heutigen Afrikas. Die mühsame Aufarbeitung der Vergangenheit, der Migrationsdruck und der Versuch, mit Hilfe der Chinesen den wirtschaftlichen Anschluss zu gewinnen. Wir wollen diese Themen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in drei großen Reportagen in dieser außergewöhnlichen Ausgabe in den Blick nehmen. Es kommt nicht oft vor, dass das westafrikanische Guinea einen prominenten Platz in der Weltpolitik einnimmt. In dieser Woche war das aber der Fall, als Guinea den Präsidenten der von Somalia abtrünnigen Republik Somaliland wie einen Staatsgast empfangen hat. Für Somalia war dieser Empfang eine beispiellose Provokation. Die diplomatischen Beziehungen zu Guinea liegen seit Donnerstag auf Eis. Noch ist offen, ob sich dieser politische Coup auszahlt, aber in der Vergangenheit ist Guinea schon häufiger mal vorangestürmt. So auch, als das Land 1958 als erster afrikanischer Staat die französische Kolonialherrschaft abschütteln konnte. 6 Jahrzehnte später sieht der amtierende Präsident Alpha Condé Afrika endlich auf Augenhöhe mit Frankreich.
Nous voulons que la France considère les États africains comme des États majeurs souverains et que la coopération entre l'Afrique et la France soit une coopération d'États souverains à États souverains.
Guineas Staatspräsident Alpha Condé. Doch nicht nur die koloniale Vergangenheit beschäftigt das Land, auch die Zeit danach ist noch lange nicht aufgearbeitet. Zehntausende Menschen wurden nach der Unabhängigkeit inhaftiert, gefoltert oder ermordet. Die Geschichten von Opfern und Tätern werden bis heute verdrängt, wie Benjamin Moskowitsch berichtet.
Wir sitzen in einem kleinen Café im Herzen von Guineas Hauptstadt Conakry. Es ist schwül, die Sonne brennt auf das Wellblechdach der Holzhütte, die sich an eine hohe Betonmauer lehnt. Einige Männer spielen Dame. Wissen Sie, was hier hinter der Mauer liegt?
Ich habe davon reden gehört. Kampuaro, Kampuaro.
Und Sie? Kennen Sie die Geschichte des Kampuaro?
Ja, ein bisschen. Damals war hier ein großes Lager, ein großes Camp, wo man die Leute eingesperrt hat.
Wir sprechen nicht gerne darüber. Wenn man damit anfängt, lässt es einem keine Ruhe.
Zwischen 1961 und 1984 befand sich hier das berüchtigte Foltergefängnis Komboro. Tausende verschwanden für Jahre hinter Gittern, verhungerten, verendeten an ihren Folterwunden und Krankheiten. Nur wenige kamen lebend wieder heraus. Hier, hinter den schweren Eisentüren im Verhörraum des Kampuaro, zerbrach die Hoffnung Guineas auf Freiheit und eine bessere Zukunft, damals kurz nach der Unabhängigkeit von Frankreich. Wie konnte es dazu kommen? Wie wurde aus dem ersten afrikanischen Land, das die französische Kolonialherrschaft abwarf, eine Diktatur nach stalinistischem Vorbild? Reise in die Vergangenheit. Am 25. August 1958 um 16 Uhr landet die Maschine von Charles de Gaulle auf dem Flughafen in Conakry. Es ist eine seiner letzten Stationen auf einer ausgedehnten Afrika-Reise. Der General spürt, dass die Zeichen auf Wandel stehen. Die Zeit des Kolonialismus neigt sich dem Ende zu. De Gaulle hat daher ein Angebot im Gepäck. Eine neue Verfassung. Die soll den Status der Kolonien neu regeln. Die Rede ist von einer interkontinentalen französischen Gemeinschaft. Der implizite Deal? Wir bereiten schrittweise die Unabhängigkeit vor, dafür zettelt ihr keine Aufstände an. Die Reaktionen sind positiv. Doch in Guinea erlebte Gaulle an diesem Tag eine böse Überraschung. Ein junger Mann fordert die Kolonialmacht offen heraus. Sékou Touré, Chef der führenden antikolonialen Partei Guineas. In einer Rede im Parlament richtet sich Sékou Touré mit deutlichen Worten an de Gaulle.
Nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage.
Wir ziehen die Armut in Freiheit, einem Leben in Wohlstand und Sklaverei vor. Es sind die wohl berühmtesten Sätze in der Geschichte Guineas. Inspiration für Freiheitskämpfer in ganz Afrika, Auftakt für ein neues Kapitel in der guineischen Geschichte. Die Antwort de Gaulles fällt knapp aus. Sein Zorn ist deutlich hörbar.
Guinea kann die Unabhängigkeit ergreifen, wenn es am 28. September mit Nein über unser Angebot abstimmt. In diesem Fall garantiere ich, dass das französische Mutterland diesen Schritt nicht behindert. Aber Guinea wird die Konsequenzen tragen müssen.
Tatsächlich stimmen die Guineer einen Monat später mit überwältigender Mehrheit mit Nein ab. Als einzige französische Kolonie. Und de Gaulle zeigt der Unabhängigkeitsbewegung, was er mit Konsequenzen meinte. Frankreich tut jetzt alles, um die junge Republik zu destabilisieren. Am 29. Februar 1959, ein halbes Jahr nach der Unabhängigkeit Guineas, landet eine Maschine des Typs C-47 in Dakar. An Bord 7 Franzosen, ihre geheime Mission, Guinea destabilisieren, nach Möglichkeit Sékou Touré stürzen. Alles belegt durch Briefe, Telegramme, historische Unterlagen und die Memoiren Beteiligter. Aber die Waffenlieferungen der Agenten fliegen auf, guineische Mitverschwörer werden enttarnt. Sékou Touré ist außer sich. Er weiß, dass alles auf dem Spiel steht, die Revolution, die Freiheit, sein eigenes Leben. Schon bald sieht Touré überall Verschwörungen und Verschwörer.
Es war die reinste Terrorherrschaft, die Sékou Touré aufbaute,
erklärt der Historiker Djibril Tamsir Niam. Eine der ersten frei erfundenen Geschichten war der angebliche Komplott der Lehrer. Djibril Tamsir Niam, damals Schulleiter an einem Gymnasium in Conakry, wurde so einer der ersten Insassen des Komboro. 3 Jahre verbrachte er im Gefängnis. Was damals passierte, will er nicht erzählen. Aber es gibt andere, die bereit sind zu sprechen. Ich treffe Abbas Ba vor dem Eingang des Komboro. Für einen 75-Jährigen steigt er ziemlich beschwingt von dem Motorrad, mit dem er sich zum Lager hat fahren lassen. Heute ist das Komboro ein ganz normales Militärlager. Nur ein kleiner Teil erinnert hier noch an die Horror der Vergangenheit. Aber ohne Genehmigung können wir die Überreste des Komboro nicht besuchen. Wir stellen uns beim Lagerkommandanten vor.
Ich werde euch einen Militär mitgeben, damit ihr nicht belästigt werdet. Das ist hier schließlich ein Militärlager. Mit einem Repräsentanten des Korpschefs habt ihr keine Probleme.
Gemeinsam mit unserem Begleiter machen wir uns auf den Weg zwischen den Kasernen zu dem, was vom Komboro noch steht.
Hier war der Eingang. Es gab ein schwarzes Eisentor. Hier waren die Zellen und dort rechts war das Büro der Wächter. All das hier waren Häuser mit Zellen. Ich wurde dort drüben untergebracht, Zelle 22. Ich habe geschrien und gewettert, einen Monat lang.
Zu dritt gehen wir ins Innere des Gebäudes. Im Zentrum liegt ein schmaler, hoher Innenhof. Links davon liegen 4 Zellen mit schweren Eisentüren. Es ist furchtbar schwül, die Hitze staut sich. 7 Jahre hat Abbas Ba hier verbracht. Erst wurde er tagelang ausgehungert. Afrikanische Diät, so nannten die Wärter die Methode. Danach kam die Folter.
Zwei Tage haben sie mich bearbeitet. Sie holten mich um 2 Uhr nachts und haben mich gefoltert, bis der Muezzin zum Morgengebet rief. Alle, die hier waren, haben das durchlaufen. Schließlich habe ich ein Geständnis abgelegt. Ich habe unterschrieben, dass ich der CIA beigetreten sei, Spion der Nazis war und für den französischen Geheimdienst gearbeitet habe. Ich war damals 24 Jahre alt. Ich habe gestanden, dass ich sehr viel Geld erhalten hätte, um eine Miliz im Messerkampf auszubilden, Präsident Sékou Touré zu ermorden und sein Amt zu übernehmen. Ich soll Sékou Touré beerben. Das ist unglaublich, völlig verrückt.
Als Sékou Touré 1984 schließlich stirbt und das Komboro nach mehr als 20 Jahren seine eisernen Tore öffnet, gibt es nur wenige Überlebende. Zehntausende sind für immer verschwunden. Historiker und Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass in den 26 Jahren von Sékou Tourés Herrschaft rund 50.000 Menschen ermordet und Opfer der staatlichen Willkür wurden. Der Journalist Fasli de Marat war einer der ersten, die das Lager nach der Öffnung besuchten.
Es war furchtbar.
Marat wollte mehr wissen, wollte erfahren, was sich in dem Lager abgespielt hatte. Gleich am nächsten Tag begann er im staatlichen Radio mit einer neuen Sendereihe. A vous la parole. Opfer konnten kommen und ihre Geschichte erzählen.
Es war mir nicht bewusst, dass ich an diesem Tag ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes aufschlagen würde.
A vous la parole wurde unzweifelhaft die wichtigste Radiosendung in der Geschichte Guineas. Jeden Abend um 18 Uhr schaltete das ganze Land ein. Marat erhielt Dankesnachrichten und Morddrohungen. Schließlich, nach 93 Tagen, wurde die Sendung abgesetzt. Zu eng waren die Militärs, die inzwischen die Macht übernommen hatten, mit den Gräueln im Campoiro verbunden. Seitdem hat sich Schweigen über die Geschichte gelegt. Abbas Ba sagt:
Sékou Touré hat 50.000 Menschen ermorden lassen. Diese Menschen haben nie ein richtiges Begräbnis bekommen. Bis heute hängen ihre Seelen über Guinea und suchen unser Land heim.
Die traurige Geschichte von Campoiro in Conakry, das war eine Reportage von Benjamin Moskowitsch. Als Unabhängigkeitskämpfer 1958 gefeiert, errichtete Guineas Langzeitherrscher Sékou Touré bis zu seinem Tod 1984 eines der brutalsten diktatorischen Regime Afrikas. Tausende politische Gefangene wurden liquidiert, inhaftiert und gefoltert. Guineas heutiger Präsident Alpha Condé wurde während der Amtszeit Sékou Tourés in Abwesenheit zum Tode verurteilt. 2010, bei der ersten demokratischen Wahl in der Geschichte Guineas, wählten die Bürger Condé zu ihrem neuen Präsidenten. Condé dankte es ihnen mit politischen Reformen und dem Aufbau eines Mehrparteiensystems. Doch die Wirtschaft hat sich bis heute nicht von der Diktatur erholt. Guinea zählt zu den ärmsten und korruptesten Ländern der Welt. Und so träumen gerade junge Bürger von einem Leben in Europa. So wie die beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen, deren trauriges Schicksal vor 20 Jahren die Welt erschütterte.
Es ist der 28. Juli 1999. Fodé Tunkara und Yagine Koita stehen auf dem Rollfeld am Flughafen von Conakry, der Hauptstadt Guineas. Fodé 14 und Yagine 15 haben sich von zu Hause weggestohlen. Woher sie die 100 Dollar haben, die sie jetzt auf dem Rollfeld einem Flughafenmitarbeiter zustecken, bleibt ungeklärt. Die Flucht planen sie seit Monaten. Jetzt sehen sie das Flugzeug vor sich. Ein Airbus A330, Flug 520 Sabina Airlines Conakry-Brüssel. Der Flughafenmitarbeiter schleust die beiden Freunde heimlich in den Frachtraum des Fliegers. Die Leichen der beiden werden erst 3 Tage später gefunden. Die Geschichte von Fodé und Yagine geht damals um die Welt. Nicht nur, weil die beiden erst 14 und 15 Jahre alt waren. Auch, weil man bei ihren Leichen einen Brief fand.
Exzellenzen, Damen und Herren, sehr geehrte Verantwortliche von Europa, wir haben die Ehre, Ihnen im vollsten Vertrauen diesen Brief zu schreiben, vom Grund unserer Reise zu erzählen und unserem Leid. Dem Leid der Kinder in Afrika.
So beginnt der Brief von Fodé und Yagine. Sie beklagen Armut und mangelnde Bildungschancen. Es gebe zwar ausreichend Schulen, aber der Unterricht sei schlecht.
Wenn wir heute unser Leben riskieren, dann, weil wir leiden. Wir wollen nur zur Schule gehen.
Der Brief endet mit den Worten:
Geschrieben von zwei Kindern aus Guinea, Yaguin Kuita und Fode Tunkara.
Der Brief ist ein verzweifelter Hilferuf, ein Weckruf für Europa. Und es ist ein Vorbote für die Millionen Menschen, die sich in den folgenden Jahren auf der Suche nach einer besseren Zukunft auf den Weg nach Europa machen werden. 20 Jahre später treffe ich Liman Kuita, den Vater von Yaguin. Ich will die Geschichte der beiden Kinder hören und wissen, was es mit einer Familie macht, ein Kind auf diese Weise zu verlieren. Liman Kuita führt mich in ein nahegelegenes Straßencafé und zieht die Tür hinter uns zu. Er will in Ruhe erzählen können.
An Fode und Yaguin zu erinnern, ihre Geschichte zu erzählen, ist uns Eltern ein wichtiges Anliegen.
Er erzählt von der Geburt Yagins und von seiner Scheidung. Er erzählt von Kinderkrankheiten, den Erinnerungen an seinen Sohn und von einer OP, weil Yagin einen Darmverschluss hatte. Woran Eltern sich eben erinnern. Immer wieder bricht ihm die Stimme. Schließlich kommen wir an bei jenem 28. Juli 1999. Yaguin sagte, er wolle seine Großmutter in der Innenstadt besuchen. Liman Kuita erzählt, wie er seinen Sohn am nächsten Tag abholen wollte, aber Yaguin nicht da war. Er erzählt, wie er die ganze Stadt abgesucht hat, bei Nachbarn und Bekannten fragte und dann erzählt er, wie er zu Hause einen Abschiedsbrief von Yaguin fand.
J'ai lu la lettre. Il disait, Papa, s'il te plaît.
Dort hieß es, Papa, bitte Entschuldigung. Bitte sorge dich nicht. Ich habe mit meinem Freund jemanden gefunden, der von uns beiden jeweils 100 Dollar haben wollte und der uns dafür nach Europa bringen will. Ich bin auf dem Weg. Ich habe die Nummer von Mama dabei.
Yagins Mutter, die Ex-Frau von Liman Kuita, lebte zu jener Zeit bereits in Frankreich.
In dem Moment, als ich den Brief gelesen habe, wusste ich, dass es aus ist.
Eine Stunde lang erzählt Liman Kuita, dann schlägt er vor, die Mutter des anderen Jungen zu besuchen, der gemeinsam mit seinem Sohn im Frachtraum des Flugzeuges starb. Fodés Mutter wohnt nur einige Minuten mit dem Auto entfernt.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va.
Et la journée?
Oh, ça va.
Es ist eine kleine Ansammlung flacher Betonhäuser. Wir setzen uns auf Plastikstühle vor eine der Hütten.
Un jour, là.
An jenem Tag ist er zu mir gekommen. Er sagte, Mama, hier eine Cola-Nuss und 50 Francs fürs Frühstück.
Das war das Letzte, was Damai Kuruma von ihrem Sohn hörte. Einige Tage später ruft mich Yagins Vater an. Er habe ein Treffen mit Frauen, die erst kürzlich ihre Angehörigen auf dem Weg nach Europa verloren haben. Ob ich kommen möchte? Die Frauen schildern, manche nüchtern, andere schluchzend. Eine Frau erzählt,
ich habe meinen kleinen Bruder verloren. Er hieß Mohamed Diallo. Er war 22 Jahre alt. Er ist im Mittelmeer gestorben, auf dem Weg von Marokko nach Frankreich.
Auch Fatouma Tassouma hat ihren kleinen Bruder verloren.
Er ist über Algerien nach Libyen. Eines Tages rief er an, um zu sagen, dass er jetzt das Boot für die Überfahrt nach Europa nehmen würde. Nach 3 Tagen haben seine Freunde angerufen, um zu sagen, dass Bashir tot ist. Er ist im Mittelmeer ertrunken.
Wieder eine andere hat seit 2 Jahren nichts mehr von ihrem Sohn gehört. Am Ende des Treffens hier in Conakry sagt eine der Frauen,
wir wollen versuchen, die Leute zu informieren, damit nicht noch mehr Mütter mein Schicksal teilen müssen.
Rund 15.000 Flüchtlinge aus Guinea haben im vergangenen Jahr einen Asylantrag im Ausland gestellt. Frankreich, Deutschland und Italien zählen zu den wichtigsten Aufnahmeländern, wobei derzeit gut 85% der Asylanträge abgelehnt werden. Die Beiträge unseres Guinea-Spezials von Benjamin Moskowitsch können Sie auch in der DLF-Audiothek-App oder im Internet unter deutschlandfunk.de nachhören. Heute Abend um 18.40 Uhr befasst sich auch die Sendung Hintergrund mit der Entwicklung Guineas. Gold, Eisen, Diamanten, Uran und die größten Bauxitvorkommen der Welt. Guinea gilt als rohstoffreiches Land, doch die Bevölkerung profitiert kaum davon. Im Gegenteil, der Abbau der Rohstoffe bedroht ihre Lebensgrundlage. Wälder werden gerodet, Felder planiert, Quellen versiegen. Es sind vor allem Investoren aus dem fernen China, die hier das große Geschäft wittern. Besonders der Ausbau der Bauxitminen im Norden des Landes stößt aber auf Widerstand. Betroffen sind davon nicht nur die Chinesen, sondern auch Deutschland, wie Benjamin Moskowitsch herausgefunden hat.
Schaut man sich Satellitenbilder der Region an, sieht man das ganze Ausmaß der Zerstörung. Rotbraune Flecken fressen sich über die letzten 10 Jahre immer tiefer in das ansonsten saftig grüne Gebiet hier im Norden Guineas. Rotbraun, das ist die Farbe von Guineas Hoffnung. Rotbraun, das ist die Farbe der Erde. Erde, in der Guineas größter Reichtum schlummert. Bauxit, der Ausgangsstoff für Aluminium. 2015 löst die Ankunft einer chinesischen Bergbaufirma einen beispiellosen Bauxitboom aus. China sichert sich weltweit immer mehr Ressourcen. Der Westen beäugt die Entwicklung mit Sorge. Und so steht plötzlich ein Weltbankkredit bereit, auf den Guinea jahrelang gewartet hat. Die halbstaatliche guineische Bergbaufirma CBG erhält ein Darlehen von 722 Millionen Euro. Mehrere internationale Großbanken sind daran beteiligt. Mit dem Geld soll eine Erweiterung der Mine finanziert werden. Eine solche Rieseninvestition in einem Land wie Guinea ist aus Sicht der Banken aber ein Risikoprojekt. Sie verlangen Sicherheiten. Auch die deutsche Bundesregierung bürgt deshalb. Sollte Guinea nicht in der Lage sein, den Kredit zurückzuzahlen, garantiert die Bundesregierung ein Drittel des Kredits. Warum? Im Jahresbericht 2016 über die Exportkreditgarantien der Bundesrepublik schreibt die damalige Wirtschaftsministerin Brigitte Tsipras:
Um Großprojekte im Ausland, die von herausragender strategischer Bedeutung für Deutschland sind, künftig noch besser begleiten und unterstützen zu können, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen.
Zu den großen Herausforderungen unserer Zeit zähle es, die Globalisierung sozial und gerecht zu gestalten, so die Bundeswirtschaftsministerin. Weiter unten in dem Bericht heißt es dann konkret über das Projekt in Guinea:
Die Erweiterung der Minenkapazitäten ermöglicht es der Aluminiumoxidstade, AOS, eine 1973 in Stade errichtete Aluminiumraffinerie auf Basis eines langfristigen Abnahmevertrags mit der CBG Bauxit zu beziehen. Aluminiumoxid Stade kann hierdurch die eigene Produktion für mehr als 10 Jahre sicherstellen.
Die Bundesregierung gibt sich hoffnungsvoll.
Die Erweiterung des Minenbetriebs trägt zur Beschäftigungssicherung in der Region Boké in Guinea bei und wird den Beitrag der CBG zur guineischen Wirtschaftsentwicklung weiter steigern. Die Umsetzung des Erweiterungsvorhabens erfolgt unter der Berücksichtigung der internationalen Umwelt- und Sozialstandards.
Besuch vor Ort. Von der Provinzhauptstadt Boké an der Atlantikküste führt eine asphaltierte Straße nach Nordosten ins Landesinnere. Lkw kriechen in langen Kolonnen wie fleißige Tausendfüßler durch die ehemals tiefgrüne Landschaft. Von ihren Ladeflächen rieselt und wirbelt Bauxitstaub. Rechts und links der Straße sind die Blätter der Bäume völlig mit dem roten Staub bedeckt. Nach 2 Stunden Fahrt erreiche ich das kleine Dorf Hamdalay. Das Dorf besteht aus runden Lehmhütten mit Strohdach und reich verzierten massiven Holztüren. Im Schatten eines gewaltigen Mangobaumes treffe ich Mohammed Uba. Der 64-Jährige ist der Dorfchef.
Ich habe mein urbares Land verloren, meine Felder. Das kann nicht ersetzt werden. Es ist das Land, das ich von meinen Vätern geerbt habe.
Einen halben Tag lang führt mich Mohammed Uba über die zerstörten Felder, die jetzt nur noch offene Flächen aus Bauxitstaub sind. Er zeigt mir ausgetrocknete Flussläufe und Schlammlöcher, die bis vor kurzem noch Quellen waren, in denen die Geister des Wassers und der Wälder tanzten. Wir steigen auf eine kleine Anhöhe. Von hier oben sieht man die Zerstörung. Die letzten Palmen sind vertrocknet, die Tiere haben keine Weidefläche mehr. Die Lebensgrundlage des Dorfes ist zerstört. Mohammed Uba deutet über das, was einst sein Reich war.
All das hier verloren. Und für nichts sind wir entschädigt worden.
Insgesamt hat die CBG hier inzwischen rund 10 Quadratkilometer enteignet. Ein Gebiet so groß wie der Berliner Stadtteil Mitte. Ende dieses Jahres sollen nun auch die Häuser abgerissen werden. Das Dorf muss der Mine weichen.
Die CBG hat einfach ohne eine Einigung mit uns mit ihren Aktivitäten begonnen.
Aber die Menschen in Namdalay setzen sich zur Wehr. Sie haben Klage eingereicht. Doch welche Chance hat ein kleines 500-Einwohner-Dorf irgendwo in Guinea gegen einen Rohstoffgiganten, der zur Hälfte der Regierung gehört und sein Geld von internationalen Großbanken und der Weltbank bekommt? Möglicherweise mehr, als man denken könnte. Banken, Institutionen wie die Weltbank und auch die Bundesregierung sind bei der Vergabe von Krediten und Kreditgarantien an internationale Umweltschutz- und Sozialstandards gebunden. Auflagen, die hier in Namdalay mutmaßlich missachtet werden. David Pratt arbeitet als Anwalt für die Organisation Inclusive Development International und betreut die Klage juristisch.
Die CBG ignoriert nicht nur die Landansprüche der Bewohner, sondern unternimmt auch keinerlei Anstrengungen, um bereits abgeräumte Minen wieder aufzuforsten und die Humusschicht wiederherzustellen. Für die Bewohner von Amdalaye ist das besonders dramatisch. Sie sollen noch in diesem Jahr auf das Gebiet einer ehemaligen Tagebaumine umgesiedelt werden. Dort gibt es keine Bäume und der Boden ist für Landwirtschaft vollkommen ungeeignet.
Tatsächlich sieht die Gegend, in die Dorfchef Muhammadu Ba demnächst mit seinen Leuten ziehen soll, wie eine Marslandschaft aus. Bis zum Horizont nichts als nackte rote Erde. Die CBG hat alles abgeschürft, was es zu holen gab. Wenige Zentimeter unter der Oberfläche liegt massiver Fels. Die CBG weist alle Vorwürfe zurück. Für ein Interview findet die Bergbaufirma aber über Monate keinen Termin. Auf der Website des Bundesfinanzministeriums heißt es über die sogenannten UFK-Kredite, über die das Projekt von deutscher Seite finanziert wird:
Der Bund kann Kredite im Zusammenhang mit Projekten für Erschließung, Abbau und Transport von Rohstoffen nach Deutschland garantieren, die für die deutsche Wirtschaft von essentieller Bedeutung sind und in Deutschland nicht vorkommen.
Folgt man der Lieferkette, wird klar, dass es der Bundesregierung mit ihrer Kreditgarantie wohl nicht nur um die Sicherung von 500 Arbeitsplätzen bei der Aluminiumoxid Stade geht. In Stade wird das Bauxit aus Guinea zu Aluminiumoxid umgewandelt. Das wird dann über die Firma Datco, die gleichzeitig Anteilseigner an der guineischen CBG ist, an eine norwegische Aluminiumhütte verkauft und die wiederum beliefern am Ende der Kette Mercedes, BMW und Audi.
Der westafrikanische Aluminiumnachschub für die deutschen Automobilkonzerne und die Folgen, Benjamin Moskowitsch, über den Raubbau an der Natur in Guinea und die Proteste dagegen. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Manfred Götzke und einem Thema mit großem Konfliktpotenzial. Militärische Forschung an Hochschulen in NRW. Steht die Friedenspflicht vor dem Aus? Sie können sich mit Ihrer Meinung an der Sendung beteiligen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier an dem Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.